Hallo, einen schönen guten Abend. Wie Anne schon angekündigt hat, habe ich einen Bruder und von dem möchte ich zu Beginn ein wenig erzählen. Und zwar von der dümmsten Aktion, die mein Bruder und ich wohl in einem Streit gemacht haben. Der Dumme war ich. Wir waren in Korsika im Urlaub und wir haben uns mal wieder gestritten. Ich weiß nicht genau warum. Das vergisst man ja danach immer. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich ihn verfolgt habe und ihn irgendwie verprügeln wollte oder keine Ahnung. Also ich war 12 und er war 10, muss man dazu sagen. Und da war auf diesem Boden so eine Frucht und ich habe die gepackt und dachte, das ist eigentlich ein guter Gegenstand, den kann ich auf ihn werfen. Naja, ich bin hinter ihm her und habe aus Entfernung geworfen und habe ihn tatsächlich getroffen, direkt am Hintern. Da war ich stolz drauf. Er hat irgendwie angefangen zu weinen, ich wusste nicht warum. Dann ist er zu unserer Mutter gegangen und hat ihr das alles erzählt und so. Und er weinte. Ja, es hat sich herausgestellt, dass es sich bei dieser Frucht um eine Kaktusfrucht gehandelt hat. Und kurze Zeit später weinte dann auch ich, denn ich schaute meine Hand an. Und in meiner Hand befanden sich so zahlreiche Stacheln. Und als Erziehungsmaßnahme verarztete meine Mutter natürlich zuerst ihn und danach erst mich. Das fällt mir zu Brudergeschichten ein. Eine wesentlich andere Brudergeschichte hat keinen so guten Ausgang wie diese. Stellen wir uns einmal einen Mann vor. Er lebte vor etwa Jahrhunderte vor Christi Geburt, lebte er. Eine lange Zeit ist es her. Er ist recht reich. Wir können ihn eine Art Fürst nennen und er hatte viele Männer, die ihn auf Raubzügen begleitet haben. Durch das Schwert hatte er Einfluss. Er hatte einige Frauen, das war damals so üblich. Und es ging ihm gut. Doch eines Tages holte ihn seine Vergangenheit ein. Und diese Vergangenheit war eine schreckliche. Sie war voller Selbstzweifel und Einsamkeit, voller Hass, Betrug und Lüge. Grund dafür war sein größter Feind, sein eigener Bruder. Sein Vater oder ihr Vater war schon lange gestorben. Und dieser Vater konnte ihm, unserem Helden, keinen Segen geben. Man könnte sich fragen, was ist daran so besonders? Dieser Segen enthielt nicht nur den Wunsch, dass es ihm im Leben gut gehen sollte, sondern er war eine Art Überschrift über das ganze Leben. Verbunden mit tatsächlicher Erfüllung dieser Wünsche, Reichtum und Glück und vor allen Dingen Fortführung und Schutz der Generationen. Diesen Segen stahl ihm sein größter Feind, sein eigener Bruder. Er selbst bekam von seinem Vater kurz vor dessen Tod nur ein paar Worte mit auf den Weg. Eine andere Überschrift. Deinem Bruder wirst du dienen, wenn du dich nicht von ihm befreist. Ja, befreien wollte er sich, so schnell wie möglich. Am besten gleich. Er wollte seinen Bruder töten, umbringen. Das Schlimmste ihm antun, was ging. Doch sein Bruder, Feigling von Anfang an, floh in der Nacht. Es war ein wahrer Komplott, den seine eigene Mutter und sein Bruder geschmiedet hatten. Und dieser Bruder floh. Jahre danach vergaß er, was ihm damals angetan wurde. Wie man so schön sagt, es ist Gras über die Sache gewachsen. Doch nun hörte er, dass sein Bruder im Begriff war, sein Land, das er sich im Laufe der Jahre auch erobert hatte, zu durchqueren. Und all der Hass, all die Bitterkeit, all das Verlangen, diesen Kerl, seinen eigenen Bruder, zu töten, kam wieder hoch. Und er machte sich auf mit 400 Mann und ritt seinem Bruder entgegen, voller Zorn, voller Wut. Jetzt war vielleicht die Zeit, jetzt konnte er sich vielleicht rächen. Sein Bruder sandte ihm immer mal wieder so Geschenke auf diesem Weg. Er entdeckte Boten, die ihm Geschenke von seinem Bruder gaben und er lächelte darüber. Er war voller Zorn. Er ritt weiter. Und da sah er die Menge seines Bruders. Tiere und Menschen, eine große Herde Tiere. Sein Bruder war scheinbar reich geworden, doch er wollte eigentlich nur ihn. Er suchte eigentlich nur ihn und wollte ihn vernichten. Er stellte seine Männer auf in Schlachtordnung und sie ritten los. Alles Männliche metzelten sie nieder und die Frauen nahmen sie mit. Seinen Bruder ließ er fesseln und vor seinen Augen nahm er sich seine Frauen. Es war ihm wichtig, seinen Erzfeind zu demütigen. Er blendete schließlich seinen Bruder, nahm ihm das Augenlicht und ließ ihn gefesselt in der Wüste zurück. Er fühlte sich großartig. Das Gefühl der Macht berauschte ihn. In der nächsten Nacht wird er von der Frau seines Bruders erstochen. Von den beiden Brüdern hat man nie wieder was gehört. Eine schreckliche Geschichte, doch, wie ich finde, exemplarisch für das, was wir heutzutage auch noch erleben, wenn wir in den Medien Berichte lesen, wenn wir uns erkundigen, dann können wir wohl so jeden Tag eine schreckliche Nachricht nach der anderen hören. Wir hören davon Amokläufen. Wir hören davon trauernden Müttern, deren Kinder erschossen wurden. Wir hören von häuslicher Gewalt, von Frauen, die ihre Männer nach jahrelangem Leiden einfach erstechen, von Kindern, die ihren Vätern Leid zufügen, weil zuvor ihnen Leid zugefügt wurde. Die Opfer können den Tätern nicht vergeben. Das ist Realität. Wir können das heute sehen und wir können es zum Teil auch selber erleben. Da gibt es Menschen, die in ihrer Kindheit schon so viele schlimme Dinge erleben mussten, dass sie darüber hinweg verbittert, traurig geworden sind. Angesichts all dieses Leides und Hasses fragt man sich, ob es einen Ausweg daraus gibt. Und hier kommen wir zu der eigentlichen biblischen Geschichte. Für alle, die jetzt schon zappeln und sich fragen, warum ich die Geschichte von Jakob und Esau so falsch erzählt habe, hier kommt sie noch einmal richtig. Das meiste von dem, was ich erzählt habe, ist allerdings richtig. Nicht aber der Prozess, der im Laufe der Jahre in Esaus Herz geschehen ist. Wir können die Begegnung noch einmal aus der Bibel lesen. Dort heißt es in 1. Mose 33: Und Jakob hob seine Augen auf und sah, und siehe, Esau kam mit 400 Mann. Er verteilte die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorne an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er aber ging vor ihnen her und beugte sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Und Esau lief ihm entgegen und umarmte ihn und fiel ihn um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Das ist nun die richtige Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum wir sie heute Abend zum Thema haben. Esau entscheidet sich für eine Versöhnung mit seinem Bruder. Es ist eine sehr emotionale Szene und eine der Paradestellen dafür, dass das Alte Testament doch einiges zu bieten hat. Esau rennt auf seinen ängstlichen und sich demütigenden Bruder Jakob zu, umarmt ihn, küsst ihn und die beiden weinen. Ich habe gelesen, dass Menschen bezweifeln, dass es sich hier um eine Versöhnung handelt. Denn ja, es scheint ein ganz natürlicher Vorgang zu sein, wenn sich Brüder lange Zeit nicht gesehen haben, dass sie aufeinander zurennen, sich umarmen, küssen. Doch beide weinen. Und das sollte uns ein Zeichen dafür sein, dass doch etwas aufgebrochen ist zwischen ihnen und vielleicht wirklich echte Versöhnung stattgefunden hat. Der jahrelange Hass der beiden wurde begraben. Die besten Freunde wurden sie danach nicht. Das mussten sie auch gar nicht. Sie waren viel zu unterschiedlich dafür. Doch es wird uns berichtet, dass Jakob weiterzog in Frieden. Hier ist etwas Unglaubliches geschehen. Zwei Menschen haben sich versöhnt. Diese 1000 Jahre alte Geschichte ist sehr aktuell. Wie schon beschrieben, es geschehen schreckliche Dinge in diesen Zeiten. Und wir können uns überlegen, ob es einen anderen Schlüssel aus einer Spirale der Gewalt, aus Belastung, die Streit und Hass verursachen, gibt. Für mich ist ganz wichtig geworden, dieser Schlüssel ist Versöhnung. Jakob und Esau werden an dieser Stelle für Botschafter der Versöhnung. Wir befinden uns ja gerade in einer Themenreihe, Botschafter der Versöhnung. Und ja, diese Reihe soll uns hineinführen in diese Faszination der Versöhnung. Ich möchte im Folgenden einmal theoretisch überlegen, was Versöhnung eigentlich bedeutet. Und schließlich, wie es auch für dich und mich praktisch werden kann, Versöhnung, auch heute noch. Doch zuerst müssen wir folgende Frage zulassen. Was ist eigentlich so schlimm daran, sich nicht zu versöhnen? Es ist offensichtlich, dass eine endlose Gewaltspirale oder Hass nicht gerade dienlich sind. Aber was, wenn ich eine Person einfach versuche zu vergessen? Was, wenn ich Leiden versuche zu vergessen? Das, was mir Menschen angetan haben, versuche zu vergessen? Was, wenn ich im Großen und Ganzen damit dann klarkomme, durchs Leben gehen kann, als unversöhnter Mensch? Stellen wir uns die Frage, wann Versöhnung notwendig ist. Ich denke, wenn ich verletzt wurde, denn Verletzungen können tiefe seelische Wunden sein und diese können fortan mein Leben bestimmen. Wenn keine Versöhnung geschieht, dann lebe ich weiter mit einem wunden Punkt. Und diesen wunden Punkt kann egal wer treffen und alles bricht wieder auf. Aller Hass kommt zurück, alle Trauer, aller Zorn. Unversöhnt zu leben bedeutet für den oder die Betroffene auch, dass sie mit einer seelischen Last herumlaufen. Sie mag tief verborgen sein, doch ist sie trotzdem immer präsent. Verdrängung löst das eigentliche Problem nicht. Und nicht zuletzt ist Versöhnung und auch Vergebung ein Prinzip, das wir in der Bibel finden. Gott selbst fordert uns auf, einander zu vergeben, uns zu versöhnen. Das bekannteste Gebet, das wir Christen beten, lautet Vater unser im Himmel und so weiter. Und irgendwann heißt es dort, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du einem Menschen nicht vergeben kannst, wie kann ich dieses Gebet beten? Von Herzen. Das sind nur einige wichtige Gründe, warum Versöhnung und Vergebung wichtig werden kann. Und ich bin gespannt, ob wir uns darauf einlassen können, diesen Prozess zu gehen und zu überlegen, was Versöhnung heute bedeuten kann. Was braucht es für Versöhnung? Ich denke, es braucht Vergebung und Reue auf der jeweiligen Seite. Vergebung geht der Versöhnung voran. Sie ist ein wichtiger Schritt. Und dabei ist mir wichtig, wenn ich einem Menschen vergebe, dann heißt das nicht, dass ich die Tat, die dieser mir angetan hat, oder das Wort, das dieser mir gesagt hat, dass ich das gut heiße, dass es irgendwie in Ordnung ist, schon okay. Im Gegenteil, die Schuld bleibt gleich. Die Schuld bleibt da. Doch jemanden zu vergeben bedeutet, ich beharre nicht auf mein Recht auf Rache. Vergeben bedeutet nicht, auf sein Recht zu beharren. Dieser Punkt macht für mich Vergebung und Versöhnung für etwas recht Unmenschliches. Und ich glaube, dass es auch so ist. Vergebung, Versöhnung ist ein großartiges Geschenk von Gott. Und eine Besonderheit des christlichen Glaubens, zumindest in dieser Intensivität. Das Besondere am Christentum ist, dass es Vergebung als Grundlage hat, als Grundlage für alles. Wir glauben an einen Gott, der uns vergibt, weil wir ihn nicht ernst nehmen. Ständig und überall. Und es ist verrückt, dass Gott selbst, der, wie wir glauben, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und auch unser Schöpfer, dass dieser Gott nicht auf sein Recht beharrt, Rache zu nehmen an uns, sondern uns vergibt. Viele Menschen sagen, sie können anderen nur vergeben, weil sie selbst diese Vergebung erfahren haben. Weil sie erfahren haben, dass dieser Gott, an den wir glauben, ihnen vergeben hat. Und sie behaupten, dass sie ohne Gottes Hilfe nie in der Lage gewesen wären, zu vergeben. Ich möchte euch eine kurze Geschichte vorlesen, die mich sehr berührt hat. Sie ist mir begegnet während meiner letzten Hausarbeit. Und sie steht in einem Buch, das heißt Auf den Wegen der Sehnsucht. Und das ist von Bernardine Schellenberger. Und mich hat diese Geschichte tief bewegt. Hört einfach selbst. Im Frühjahr 1996 entführte eine islamistische Extremistengruppe die 7 Mönche eines kleinen Trappistenklosters in Algerien, die das Leben der einfachen Landbevölkerung teilten, als Geiseln. Die Mönche hatten vorher Warnungen erhalten, wollten aber solidarisch bei ihren geplagten Nachbarn bleiben. Ihr Prior, Christian de Chergé, hatte von da an täglich gebetet, Herr, entwaffne mich und entwaffne sie. In seinem Nachlass fand sich ein Testament, in dem er geschrieben hatte, falls ich sterben muss, wird endlich meine größte Neugier gestillt. Außerdem werde ich meine Brüder im Islam so sehen können, wie Gott sie sieht, als seine geliebte Söhne. Ich hoffe dich, meinen Mörder, meinen unbekannten Bruder, als erlösten Schächer im Paradies wiederzufinden, bei dem, der unser beider Vater ist. Amen. Inshallah. Am 21. Mai schnitten die Extremisten allen 7 Gefangenen die Köpfe ab. Man fand die in der Hitze schon halb verwesten Köpfe einige Tage danach am Rand einer Landstraße. Der Generalabt der Trappisten, der die Mönche erst wenige Wochen zuvor besucht und noch persönlich mit jedem gesprochen hatte, wurde zu ihrer Identifizierung aus Rom eingeflogen. Bei dem grauenvollen Wiedersehen sagte er spontan, einen solchen Teufelskreis des Hasses und der Gewalt kann einzig die Vergebung durchbrechen. Und in einer Stellungnahme vom 27. Mai 1996 für die erschütternden Mönche und Nonnen seines Ordens schrieb er, unser Zeugnis lässt sich nur im Licht des Zeugen Jesu Christi sehen, verstehen. Und so lautet das Zeugnis des treuen Zeugen. Gott ist Liebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dein Reich komme. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir denen vergeben, die uns an uns gesündigt haben. Vergebung nicht von dieser Welt. So erscheint es mir manchmal. Das ist doch krank. Was geschieht hier? Menschen werden getötet und jemand kommt auf die Idee, man könne den Mördern verzeihen. Man könne den Mördern vergeben. Das passt überhaupt nicht in mein Gerechtigkeitsbild. Die Mönche hätten doch ein Recht darauf gehabt, dass ihnen der Staat hilft, zumindest irgendwelche Entschädigungen zu leisten. Nein, was tun sie? Sie vergeben. Ich war neulich mit einem Kumpel, dem Danny, da hinten, in einem ziemlich geilen Film, Django. Ja, fand ich gut. Doch wovon handelte dieser Film? Von Rache, dem Gegenteil von Vergebung. Und ich fand es sehr spannend zu sehen, wie krass Rache aussehen kann und wie schön Rache aussehen kann und wie man sich eigentlich daran freuen kann. Und dass das in mir drin ist, das hat mich auch mal wieder verunsichert. Ich hab das Gefühl, dass heute eigentlich jeder weiß, dass Rache eigentlich was Schlechtes ist und trotzdem schaut man sich diesen Film an und freut sich daran. Also in diesem Film geht es um einen Sklaven, der schreckliche Dinge erlebt und sich schließlich mit viel Geschieße und viel Explosionen rächt und alle seine Peiniger tötet nacheinander. Ja. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass jemandem zu vergeben dagegen extrem unattraktiv wirkt. Vielleicht liegt es nur an meinem Filmgeschmack, aber ich stelle diese These mal in den Raum. Jemanden zu vergeben, obwohl man das Recht hat, die Person anzuklagen und eine Entschädigung zu erhalten, erscheint meist dumm. Doch ist es wirklich dumm? Oder entspringt Vergebung nicht der wahren Weisheit? Menschen, die erlebt haben, dass sie jemanden vergeben haben, sprechen davon, dass wunderbare Nebenwirkungen sich einstellen. Sie beschreiben es so: Ich habe mein ganzes Leben mit dieser Last auf den Schultern gelebt. Und als ich vergeben konnte, da war es so, dass ich mich zum ersten Mal wieder frei bewegen konnte. Da war ständig vorher dieser Schmerz, ständig dieser Druck. Doch ich wurde jetzt kiloweise leichter. Der Druck wurde mir abgenommen und ich konnte mich wieder frei bewegen und eine neue Ungezwungenheit kam in mein Leben. Ich denke, dass Vergebung und Versöhnung jeden Menschen was angeht. Es können hier ganz unterschiedliche Situationen vorliegen. Mag sein, du hast jemanden schon im Kopf und weißt, ey, dieser Person würde ich eigentlich vergeben wollen oder so sollen. Mag auch sein, du selbst hast jemandem Unrecht getan und musst diese Person um Vergebung bitten. Es kann auch sein, dass du jemanden kennst, der im Streit mit irgendjemandem liegt und du würdest diese Person liebend gerne einfach ermutigen, dass sie sich doch mit dem anderen versöhnt. Vergebung kann vom einen auf den anderen Moment geschehen. Blitzschnell. Kann aber auch ein sehr, sehr langer Prozess sein. Und ein sehr langer Weg. Dieser Gottesdienst heute kann dir vielleicht helfen, einen neuen Schritt in Richtung Vergebung zu tun. Und ich möchte einfach 3 Schritte vorschlagen, die ich für wichtig halte, wenn es an die Praxis geht. Was braucht es, damit ich einen Menschen versöhnen kann? Ich glaube, der erste Schritt und der, wie wir schon gemerkt haben, ziemlich harte Schritt ist, nicht auf das eigene Recht zu beharren. Auf Rache muss verzichtet werden, sonst kann Vergebung nicht stattfinden. Der zweite Schritt ist dann, dem anderen wirklich vom Herzen zu vergeben. Es geht nicht darum, die Tat des Gegenübers schönzureden, doch es geht darum, diese Schuld nicht mehr anzurechnen und zu vergeben. Und dann drittens, den anderen konfrontieren und Versöhnung anbieten. Denn zu Versöhnung gehören mindestens 2. Es kann sein, dass dir im Laufe der Predigt eine Person eingefallen ist. Und vor euch auf den Bänken sollten so Zettel liegen. Und wir machen jetzt eine kleine Aktion, wenn ihr Lust habt. Und zwar kannst du auf diesen Zettel eine Person schreiben und du kannst dir vornehmen, dich mit dieser Person zu versöhnen. Jetzt die nächsten Tage schreibst drauf, dann kannst du dich daran erinnern, okay, hier, ich möchte diesen Schritt gehen. Oder du schreibst eine Person drauf, der du bis jetzt nicht vergeben konntest und der du in diesem Moment auch nicht vergeben kannst. Aber du kannst diesen Namen draufschreiben als Zeichen dafür, dass du dich auf den Prozess der Vergebung machen willst. Oder du schreibst den Namen einer Person drauf, wo du weißt, diese Person ist im Streit mit jemandem oder kann jemanden nicht vergeben und du kannst diese Person in den nächsten Tagen ansprechen und ermutigen und ihr sagen, hey, Vergebung macht dein Leben leichter. Es ist jetzt einfach die Zeit, wo du überlegen kannst, fällt mir da jemand ein? Möchte ich vergeben? Möchte ich mich versöhnen lassen? Ja, nutz diese Zeit. Es ist eine heilige und gute Zeit. Amen.